Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Der Vater sagt zu dem kleinen Maxi: Maxi, das größte Geschenk, was du mir zu Weihnachten machen kannst, ist, wenn du nächstes Jahr fleißig lernst und richtig gute Noten schreibst. Da sagt der Maxi: Papa, ist dumm gelaufen, jetzt habe ich dir schon Krawatte gekauft. Was hat es mit unserem Thema zu tun? Ich sage gleich nichts, mir hat es nur gefallen. Unser Thema, es wird schon angekündigt, kein Grund zur Hoffnungslosigkeit. Wir blenden uns mal einige Zeit zurück. Jesaja, er war Prophet in der Zeit um 740 bis 686 vor Christus, also gut 2500 Jahre. Und wenn er dieses Thema gehört hätte, und die Menschen zu seiner Zeit, es gibt keinen Grund zur Hoffnungslosigkeit, dann hätten sie gesagt, doch, es gibt mehr als einen Grund zur Hoffnungslosigkeit. Und wenn wir diese Zeit vor Augen haben, in Klammer, wer sich intensiv mit beschäftigen will, kann die Clips von unserem Bibelworkshop anschauen. Da haben wir uns sehr intensiv mit diesem Jesaja beschäftigt. Da kann man auch nochmal sich viel mehr rein vertiefen. Deshalb jetzt nur so schlaglichtartig ein paar Dinge. Das, was damals die Menschen im Griff hatte, das war zum einen ein drohender Krieg, der dann auch eingetroffen ist, Bürgerkrieg. Israel war geteilt. Es hat das Nordreich gegeben und das Südreich. Die hatten ungefähr ein Verhältnis wie damals die Bundesrepublik Deutschland zur DDR. Mal entspannter, mal sehr angespannt. Und zu dieser Zeit hat dieses Nordreich Israel, dem Südreich Juda, wo Jesaja gelebt hat, gedroht, ein Militärbündnis mit ihnen einzugehen. Und wenn sie es nicht eingehen, werden sie das Land okkupieren und dann die Menschen gefangen nehmen und zwangsrekrutieren für ihre Armee. Der König stand mit dem Rücken zur Wand. Und dann hat er die Weltmacht Assur gerufen, gegen die eigentlich das Militärbündnis vorgehen sollte. Und die hat sich zweimal bitten lassen, sind gekommen, haben natürlich gleich einen Aufstand niedergeschlagen und haben aber dann Juda besetzt. Tributpflichtig gemacht. Und das hat dazu geführt, dass das Volk eigentlich zu einer Staatspleite gekommen ist. Dass sie gemerkt haben, sie haben so hohe Abgaben zu zahlen, dass nichts mehr übergeblieben ist. Die Menschen, die haben gestöhnt, sie konnten kaum noch die Steuern und die Abgaben zahlen, die dann nach Assur gegeben werden mussten. Und dann kam dazu, dass sie erleben mussten, wie Assur dann dieses Nordreich nicht nur unterdrückt hat, sondern sie haben es besetzt und haben die ganzen Menschen komplett deportiert oder vertrieben. Und das Ganze nicht weit weg, sondern ungefähr 50 bis 80 Kilometer von der Hauptstadt des Südreichs entfernt war die Grenze, Jerusalem, und dann hat das Nordreich begonnen. Also das heißt für uns, als wenn in Ingolstadt das dort passiert worden wäre. Flüchtlinge kamen, himmelschreiendes Elend haben sie erlebt. Und sie merkten, da gibt es so viel, was wir überhaupt nicht mehr verstehen. Und das Ganze dann auch mit einer großen politischen Instabilität. Mächte haben gewechselt, Regierungen haben gewechselt. Man hat den Eindruck gehabt, keiner hat mehr wirklich die Stabilität in diesen ganzen politischen Dingen im Land und auch weltpolitisch. Und nicht zuletzt ein gesellschaftlicher Niedergang. Werte, die bisher diese Gesellschaft getragen haben, sind komplett erodiert. Das, was ihnen wichtig war, das hat keine Rolle mehr gespielt. Ungerechtigkeit, Korruption war an der Tagesordnung und verbunden auch mit einem religiösen Niedergang, dass man eigentlich sehr gottvergessen gelebt hat, was ja fast ein Paradox war. Israels Gottesvolk hat seinen Gott vergessen, vor die Tür gestellt und haben eigentlich so gelebt, als wenn es ihn nicht geben würde. Und in dieser Zeit wird Jesaja zum Sprachrohr Gottes, zum Propheten. Und er soll in diese Zeit hineinsprechen. Und er soll den Menschen da etwas mitteilen, was Gott ihnen sagen will. Und das Erste, was Jesaja ihnen sagt, an dieser Situation, in der ihr seid, seid ihr selber schuld. Das ist die Konsequenz eurer Gottvergessenheit. Hättet ihr so gelebt, wie Gott will, dann wäre es nie dorthin gekommen, wo ihr heute seid. Und ihr habt vieles, was Gott euch immer wieder auch gesagt hat, habt ihr einfach ausgeblendet und ignoriert. Und deshalb zahlt ihr jetzt den Preis für das, was ihr selber gelebt habt. Und da könnt ihr zwar schreien, Gott, warum und warum greifst du nicht ein? Aber den Karren in den Dreck habt ihr selber gefahren. Das ist ja eine Botschaft. Und Jesaja sagt, wenn ihr euch ganz neu Gott zuwendet, dann wird sich's ändern. Aber bis das soweit ist, wird dieser Niedergang weitergehen. Und dann spricht er vom Gericht, was das bedeutet. Ich finde das einen ganz spannenden Gedanken. Wenn man diese Themen nimmt, die da so bei Jesaja waren, man hat ja den Eindruck, die Zeit hat sich kaum geändert. Das sind Themen, die uns heute genauso immer wieder im Griff haben. Und ich finde es durchaus mal spannend zu sagen, hat es vielleicht was damit zu tun, dass unsere Welt Gott vergessen lebt? Auf sich selber bezogen? Der Mensch, das Maß der Dinge, ich bin der, der es in der Hand hat, ich löse die Dinge, ich kriege schon im Griff, ich weiß, was richtig ist. Hat es vielleicht damit zu tun? Und dann kommt das Zweite, was Jesaja sagt. Und er sagt, in diesen Niedergang hinein, da wo ihr den Karren an die Wand gefahren habt, da lässt Gott euch nicht allein und elend hängen, sondern er möchte einen Neuanfang schaffen. Und dieser Neuanfang, er hat damit zu tun, dass ihr eine Erneuerung zuerst in eurer Gottesbeziehung habt und sich dann durch eine erneuerte Gottesbeziehung auch die Situation eures Lebens verändern. Und dann spricht er zu dem Volk und er spricht es angesichts dieser Dinge, die ihr hier vor Augen habt. Und jetzt hören wir mal auf diese Worte, die Jesaja gesprochen hat. Wir lesen das in Jesaja 35, eines der Kapitel, in der ganz stark dieses kommende Heil, diese Erneuerung beschrieben wird. Und da lesen wir ab Vers 3, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Dann werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihn gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern nur die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird fliehen. Das sind schon starke Worte angesichts dieser Situation. Und ich habe zwischendurch gedacht, zum Glück habt ihr was zum Trinken und zum Essen auf dem Tisch stehen. Dann können wir den ganzen Text jetzt bis in die Tiefe aufarbeiten und es wird wirklich dann lange dauern. Nee, was macht Jesaja hier? Nur kurze Impulse zum Anstoß für uns, auch dass wir uns selber verorten. Nämlich Impulse, dass wir unser Leben damit hineinnehmen. Ich weiß nicht, was so die Hintergrundfolie für dich wäre, die du jetzt beschreibst. Wo du sagst, es gibt so viel Grund, eigentlich hoffnungslos zu sein, erwartungslos, bedrückt zu sein. Diese Themen, die einen fest im Griff haben, nicht nur die Sorge um die Weltlage und was da alles passiert, sondern vielleicht auch so die Sorge um die eigene Lebenslage, Lebenssituation, um Menschen, die uns begegnen. Und dann zu hören, was Jesaja hier sagt. Jesaja sagt, ihr lieben Leute, es gibt keinen Grund zur Hoffnungslosigkeit. Keinen Grund zur Hoffnungslosigkeit. Die Lage kann ernst sein, aber nie hoffnungslos. Und dann begründet er das. Und das Erste, was Jesaja begründet, Er sagt, Gott ist doch da, dein Gott ist in dieser Welt, in deiner Welt gegenwärtig. Jetzt ist, glaube ich, kein Geheimnis für viele, dass Advent von Adventus kommt und es heißt Ankunft. Daher trägt es den Namen Ankunft. Und man kann wahrscheinlich sagen, die meisten können auch noch sagen, ja, wir denken an die Ankunft von Jesus in dieser Welt. Und dann kann man sich zur Tagesordnung übergehen lassen und kann sagen, es ist halt so. Aber wisst ihr, wenn jemand ankommt, dann ist er da. Und wenn jemand da ist, muss ich mit ihm rechnen, oder? Vor einer Woche, glaube ich, oder zwei Wochen, nee, ich glaube, eine Woche ist jetzt her, bekam ich Sonntag noch eine kurze E-Mail. Eine junge Frau mit einem einjährigen Kind ist auf der Flucht aus der Ukraine, kommt abends in München an. Kann ihr irgendjemand helfen? Sie weiß nicht, wohin und was. Ja, Busbahnhof. Ich habe gesagt, gut, ich fahre hin. Und dann ist sie angekommen mit dem Kind. Und dann war sie da. Und dann habe ich nicht sagen können, schön, dass du da bist. Mein Name ist Siegfried, ich wünsche dir einen schönen Abend, ich gehe wieder. Sondern es hat dann erstmal stundenlang gedauert, bis man sie irgendwo untergebracht hat und bis sie Perspektive gefunden hat, was sie tun soll. Sie ist angekommen und auf einmal hat das alles bestimmt, was dann passiert ist. Alles. Und jetzt sagen wir, am Advent feiern wir, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Und eigentlich muss man sagen, damit muss ich doch jetzt rechnen, oder? Dass er da ist. Wie hat Jesaja gesagt? Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Begründung, seht, da ist euer Gott. Er sagt, du musst in deiner Wirklichkeit mit der Wirklichkeit Gottes rechnen. Und du musst mit dem, was dein Leben ausmacht, immer noch mit dem rechnen, was Gott ausmacht. Er ist doch da. Als dieser Gott, der diese Welt trägt und der dein Leben tragen will. Als der Gott, der die Dinge in der Hand hat und der am Handeln ist. Als der Gott, der so viel größer ist als die Dinge, die Erfahrung deines Lebens. Du hast doch mit Gott zu rechnen. Wisst ihr, ich habe eine schöne Situation erlebt. Da war so ein Kleiner und vor ihm stand ein etwas Größerer, so richtig voll Adrenalin und er wollte ihn verprügeln. Und dann ist er auf einmal, dieser etwas Größere, ganz kleinlaut geworden, weil er gesehen hat, hinter dem Kleinen stand sein großer Bruder. Und er hat gewusst, wenn ich den Kleinen anfasse, dann fasst er mich an. Und das ist nicht lustig. Wisst ihr, das ist diese Perspektive. Du musst hinter dem, was dich bedrängt, immer sehen, aber da ist noch einer da, der ist größer als das, was dich bedrängt. Da ist einer da, der ist größer als das, was dich überfordert. Und das ist die Botschaft, die Jesaja hier sagt. Er sagt, hier Leute, wir haben keinen Grund zur Hoffnungslosigkeit. Gott ist doch da. Und das ist eine Ermutigung, in der Jesaja dann nicht den Menschen sagt, und dann schaffst du es und du wirst alles bewältigen können und es ist alles in deiner Hand. Sondern er sagt, du hast müde Hände, du hast wackelige Knie, du bist sehr schwach. Und du wirst dann nicht rausgehen und wirst sagen, so und jetzt habe ich es im Kreuz, diese Welt zu bewältigen. Sondern er sagt, es ist ein Gott da, der dich in deiner Schwachheit trägt. Und der in deiner Schwachheit für dich sorgt. Und der in deiner Hilflosigkeit für dich da ist und dich in sein Werk hineinnimmt und mit seinem Handeln beschenkt, mit seiner Gegenwart beschenkt. Und dann kannst du die Dinge als extrem überfordernd erleben. Und Gott sagt, aber ich habe dich mit diesen Dingen alle in meiner Hand. Und das ist Advent, was uns in Erinnerung gerufen werden soll, dass Gott sagt, ich bin doch da. Und dann macht Jesaja deutlich, als dieser Gott ist er nicht nur da und sagt, ich helfe dir, irgendwo mit dem Leben klarzukommen, so ein bisschen Lebenshilfe, ein bisschen Unterstützung für den Alltag. Er sagt, ich gebe dir eine neue Perspektive. Ich bin der Gott, der Heil schafft, der alles neu machen wird. Und als Christen glauben wir, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist meine tiefe Überzeugung. Sichtbar. Und dass er dann diese ganze Gebrochenheit dieser Welt überwinden wird. Und dass er dann diese ganzen Dinge, die uns so fest in Atem hält, dass er das alles neu machen wird, heil machen wird. Und da sagt Jesaja diesen Satz, über den man stolpert: er kommt zum Gericht. Wisst ihr, Gericht ist ja so eine doppelseitige Sache. Wenn du vor Gericht stehst, weil dir schrecklich Unrecht getan wird, bist du froh, wenn endlich Recht gesprochen wird, oder? Und unsere Welt ist so voll Unrecht, ist so kaputt. Und dann sagt Jesaja, und dann kommt der Gott, der darüber Gericht spricht, der das richtet, was uns kaputt macht, was so Unrecht ist. Und er sagt, und dann fängt was Neues an. Und dann nimmt er diese schönen Bilder. Er sagt, dann sind die, die gebrochen sind, die diese tiefen Brüche in ihrem Leben haben, unter denen sie leiden und die sie nicht einfach überwinden können, die werden heil werden. Und die, die vieles nicht verstehen, die nichts hören, nichts sehen können von dem, was sinnvoll ist und was alles dann bedeuten soll, er sagt, die werden auf einmal Antworten bekommen und werden sagen, das ist alles richtig. Und diejenigen, die nicht mehr in der Lage sind, weiterzugehen, die nichts mehr erwarten, sie werden weitergebracht werden und werden merken, und jetzt ist alles gut. Das ist diese Perspektive. Und Jesaja sagt, ihr müsst mit dieser Perspektive rechnen, dass irgendwann diese Herrschaft Gottes hineinbricht in die Welt. Und deshalb darfst du heute sagen, das ist alles nur vorläufig, alles nur vorläufig. Es wird gut. Und vieles, was wir heute nicht verstehen, wird dann gut sein. Das ist wie bei einem guten Film. Kennt ihr Jean-Paul Belmondo? Ja, die Alten sagen, Entschuldigung, die Älteren sagen, oder die Reiferen sagen, ja, kenne ich. Ja. Also ihr Teens, ich kann euch später erklären. Ja, da hat es einen Film gegeben, Der Profi. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat. Der war so dermaßen gut. Ja, ich habe den bestimmt 4, 5 Mal angeschaut. Dann war die Spannung raus. Aber der hat immer Sachen gemacht, die waren völlig widersinnig. Du hast immer gedacht, das macht jetzt keinen Sinn, was der macht. Und dann am Ende, da hast du gedacht, boah, das ist absolut genial. Das hat alles Sinn gemacht, alles. Also schaut euch den Film mal an, ja, der lohnt sich. Am Ende, erst von der Lösung her, hat alles, was vorher war, Sinn gemacht. Mein Leben. Es ist vieles, wo ich sage, ich verstehe es nicht. Und wenn ich in das Leben von anderen hineinschaue, dann merke ich es sehr vieles, wo ich sagen muss, ich verstehe es nicht. Vom Ende her wird es einen Sinn bekommen, weil Gott Regie führt. Und das ist, was Jesaja hier den Menschen vor Augen führt. Er sagt, du, heute in deinem Leben, in deiner Existenz ist Gott da. Und er ist da als der Gott, der alles heil machen wird, alles neu. Und auf den Moment gehst du zu. Und bis zu diesem Zeitpunkt begleitet er dich auf diesem Weg, den du gehst. Und dann spricht er von der Wüste, wo er sagt, da bahnt Gott einen Weg. Wisst ihr, es wäre schöner gewesen, wenn es geheißen hat, durch fruchtbares, schattiges, wohlklimatisiertes Land bahnt Gott dir den Weg. Und du wirst genießen von einer Raststation zur nächsten. Und er sagt, nee, das Leben ist oft Wüste. Ist oft eine große Zumutung. Ist oft, dass man merkt, die Hitze des Lebens, die setzt einen ganz schön zu. Und er sagt, aber durch diese Wüste bahnt Gott dir den Weg. Und durch diese Wüste führt er dich. Und in dieser Wüste wird er für dich immer wieder zu einer Oase. Wenn er dich merken lässt, er ist ja wirklich da, indem er mein Leben hineinspricht. Ich den Eindruck habe, das sind Worte in der Bibel, die sind für mich geschrieben. Wenn ich den Eindruck habe, da gibt es Menschen, die werden jetzt zu Engeln Gottes, weil sie eigentlich mir etwas helfen, etwas geben, wo Gott in mein Leben hineingreift, hineinspricht. Vielleicht Erfahrung. Man merkt, Mensch, Gott hat gehandelt. Das sind so diese Oasen, die Gott gibt auf den Weg durch die Wüste. Und er sagt, du, auch wenn dein Weg durch die Wüste führt, am Ende kommst du bei mir an, wo alles neu ist. Und bis dorthin bin ich mit dir. Und ich sorge dafür, dass du durchkommst. Advent, diese Erinnerung, er ist doch da. Sich ganz bewusst das nochmal vor Augen zu führen. Mensch, er ist doch da. Was heißt das eigentlich für dich? Für deine Familiensituation, für deine Herausforderung, für deine Sorgen. Wenn du heute sagen musst, Mensch, er ist doch da. Als dieser mächtige Gott. Und er ist der, der sagt, und du gehst mir entgegen und dann ist alles gut. Und das ist das Ende. Und bis zu dem Zeitpunkt, auch wenn es durch die Wüste geht, bin ich mit dir. Und ich sorge dafür, dass du Stück, Schritt für Schritt diesen Weg gehen kannst. Ich wünsche euch, dass ihr viele, viele Ursachen für Hoffnungslosigkeit habt. Aber niemals einen Grund, der sagt, und jetzt ist wirklich hoffnungslos. Ich wünsche euch, dass ihr dort, wo ihr sagt, das sind so viele Dinge, die setzen mir zu, dass ihr nie hoffnungslos werden müsst, weil ihr sagen könnt, er ist doch da. Ich lade euch ein, dass wir miteinander beten. Jesus, wir feiern diese Adventszeit, dein Kommen in diese Welt. Und du führst uns das wieder so ganz bewusst in Erinnerung, dass du nicht nur gekommen bist und wieder gegangen bist, sondern dass du heute gegenwärtig bist, hier bei uns, in dieser Welt, in unserer Welt, in unserem Leben. Danke, dass du da bist, nicht als stummer Zuschauer, sondern als der Gott, der unser Leben trägt, der uns mit seiner ganzen Fürsorge und Aufmerksamkeit begegnet und der schon für uns sorgen wird, uns trägt, hilft. Und wir können dir vertrauen und wir wollen dir vertrauen mit allem, was wir sind. Ich bitte dich, dass du uns das immer wieder ins Leben hinein übersetzt, dass du da bist und dass du uns das immer wieder auch erleben lässt. Amen.